Nun ist es endlich wieder soweit.
Dachdecken Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Dachdecken
Duett. Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Dachdecken Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Dachdecken
Duett. Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Dachdecken Duett.
Eine Zuschrift habe ich. So, hast du geübt?
Nee.
Wir werden sehen. Kriege ich das überhaupt noch hin?
Hast du geübt?
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das ging dafür, dass wir jetzt zwei Wochen Pause hatten. Ja. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Moczarski zur großen Dachtheken-Duett-Sommergala.
In der Woche des Wahnsinns. Nach der Woche des Wahnsinns, in der Woche des Wahnsinns.
Ja, da, weiß, fällt, noch kommt. Da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Ne? Also gar nichts mehr. Ich bin immer komplett, ist gar nicht richtig fest, sehe ich gerade. Oh, jetzt aber. Jetzt
ihr habt gefummelt, glaube ich, letzte Woche.
Ja, das war wegen, nicht, das war wegen
hier, anders aus eben.
Wegen meiner, nee, doch. Warte, letzte Woche haben wir keine Aufzeichnung gemacht, da war der Sascha doch krank.
Ach, da war gar keine.
Ja, richtig. Also wir haben die letzte Sendung aufgezeichnet, vor zwei Wochen.
Aber wer hat denn hier gefummelt? Irgendwas ist doch hier gefummelt worden, oder? Oder wie ihr diese andere Aufnahme mal gemacht habt vielleicht?
Ja, das war aber vor dem letzten Dachtheken-Duett. Da war ja noch hier im Bild dieser Ständer zu sehen.
Stimmt. Also das würde aber bedeuten, du hast die letzte Aufnahme, also in der vorletzten Woche, unter diesen Bedingungen gemacht.
Sozusagen. Eigentlich nicht, nee, da ist mir nichts.
Hochriskant, eine Hochrisikoaufnahme.
Ja, es ist ja zum Glück geglückt, ne?
Ja. Dann wollen wir das nochmal versuchen?
Ja, probieren wir es mal. Ja,
wir meine. Wir sind gar nicht so richtig. Doch, wir sind im Bild.
Doch, wir sind im Bild.
Ja, gut.
Ja. Was soll ich sagen? Es ist ja einiges passiert, ne?
Ey, das haben wir ja jetzt schon so oft gesagt in diesem Jahr, aber trotz alledem, die letzten Tage haben doch alles übertroffen, oder?
Ja,
alles.
Also komplett. Mir ist auch gerade, wir führen ja immer Gespräche vor dieser Aufzeichnung und mir ist gerade noch etwas eingefallen, damit will ich dich gleich auch noch mal überraschen. Ne? Also weil wenn man sich diese ganzen Geschehnisse mal anschaut und versucht, irgendwie unter einen Hut zu bringen, da wird man schon bekloppt. Also das ist schon, es ist nicht zu fassen. Also man kann es nicht mehr fassen, was um uns herum geschieht und also ich frage mich selber, was macht das eigentlich mit mir? Ne? Wissen Sie, das ist jetzt für mich die letzte Sendung Dachtheken-Duett für die nächsten zwei Wochen. Ich bin nämlich im Urlaub.
Das macht was mit dir, ne? Gar nicht die Ereignisse, sondern diese zwei Wochen Sendepause.
Diese zwei Wochen Sendepause. Und wissen Sie, es ist nicht so, dass ich nicht auch gerne Urlaub hätte. So ist es nicht. Also ich freue mich schon auf die zwei Wochen, wo ich mich dann meinem Haus und meinem Garten widmen kann. Viel zu tun, ne? Dazu kommt man ja sonst nicht. So, nichtsdestotrotz denke ich mir, ich kann doch jetzt nicht zwei Wochen abschalten. Was wird in diesen zwei Wochen passieren? Wie wird die Welt aussehen, wenn ich wiederkomme, wenn wir dann in drei Wochen Nee, da bist du ja
bin dann. Bin ich auch nicht weg. Genau, da bin ich. Ja, ja, das ist das Schlimme.
Überleg dir.
Aber wir versuchen mal vielleicht irgendwelche Notsendungen hinzubekommen.
Ja.
Wir schauen mal.
Ja, also ich denke mal, mit dem Sascha werde ich eine machen, du sicherlich auch.
Vielleicht
laden wir ja den Michael Werner auch mal ein. Hallo Michael.
Hallo Michael. So ein hat sich freundlicherweise angeboten.
Ja, also das ist tatsächlich eine Überlegung wert. Ne? Schauen wir mal, also ja, und jetzt denken wir dann tatsächlich mal einen Monat weiter. Ne? Wenn wir dann am 22. August, das ist ungefähr jetzt von heute an gesehen ein Monat, wenn wir dann unsere erste gemeinsame Sendung haben nach unseren Urlauben, wie wird die Welt dann aussehen? Das kann sich doch keiner mehr vorstellen. Das ist doch nicht mehr, nicht mehr begreifbar. Das ist.
Das war wie früher, was weiß ich, wie die Welt in 200 Jahren aussieht. Ne? So das ungefähr, ist jetzt in 20 Tagen.
Ne? Monat. Ne? Da kann schon alles passieren. Und wissen Sie, wir gehen gleich in die Vollen. Ich habe hier eine Zuschrift. Die wollte ich ganz kurz vortragen, weil wir das am Anfang der Sendung quasi immer so machen. Und dann gehen wir auch darauf ein. Sehr geehrte Herren, es hat leider 59 Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal dem Begriff Libertarismus begegnet bin. Mit umso größerem Interesse beschäftigte ich mich jetzt aber damit. Ich bin schon vor einigen Jahren auf das Thema Freiwirtschaft von Silvio Gesell gestoßen. Mich würde interessieren, wie Libertäre darüber denken. Haben sich zum Beispiel Mises oder Hayek mit diesen Ideen auseinandergesetzt? Stichwort kein Eigentum an Grund und Boden, umlaufgesichertes Geld, Zinsen. Viele Grüße. Ich wusste jetzt nicht, ob ich den Namen vortragen darf, deswegen lasse ich das. PS, in der letzten Sendung kam die Frage auf, ob BlackRock der größte Vermögensverwalter ist. Soweit ich weiß, ist das so, aber Vanguard ist der größte Aktionär von BlackRock. Ein interessantes Detail. Außerdem ist Vanguard kein börsennotiertes Unternehmen. Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu sagen, wem Vanguard gehört.
Ist das bei Vanguard nicht sogar so, dass die bieten doch auch hier ETFs an, ne? Und das, glaube ich, die ETF-Eigner Mitaktionäre sind so eine Art Genossenschaft. Ich glaube, das ist so eine ganz verrückte Konstruktion.
Ja.
Bin ja aber jetzt nicht ganz sicher.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber wollen wir mal auf Silvio Gesell eingehen? Kein Eigentum an Grund und Boden. Das wäre die Hölle auf Erden. Ja. Ich weiß nicht, ob Mises und Hayek das so gesagt haben, aber.
Da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob Mises und Hayek sich damit beschäftigt haben. Ich weiß aber in der inzwischen 27-jährigen EF-Geschichte, dass wir das Thema oft hatten, dass auch insbesondere bei der Gründung von EF teilweise Freiwirte da mal mit dabei waren, dass wir da im Austausch waren, dass da auch Artikel und Gegenartikel gegeben hat. Also sowas gab es schon. Mhm. Wir haben auch Leser nach wie vor, die dieser Gesell-Lehre anhängen. Wir haben ja jetzt sogar im neuen Heft haben wir ein Interview mit dem Anbieter des allgemeinen Absatzrings, der auch so ein bisschen von der Richtung, glaube ich, geprägt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da wird ein bisschen was kommen im nächsten Heft, was jetzt gerade in Druck gegangen ist. Die wollen das ja alles mit einer sehr freiheitlichen Methode, so wie wir. Die wollen das eigentlich den Markt entscheiden lassen. Die sagen zum Beispiel auch in Geldfragen, normalerweise diese Freiwirte, im Normalfall sagen die, in Geldfragen soll der Markt entscheiden, welches Geld sich durchsetzt. Wie die allerdings auf die Idee kommen, dass ihr Schwundgeld, was sie da erfunden haben, dass das sich, also mein Geld wird immer weniger wert und das soll sich dann durchsetzen auf dem Markt, das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Das haben die mir auch noch nicht erklären können. Aber wie gesagt, die sind ja auch viele von denen sind eben auch Anarchisten, ne, Individualanarchisten. Insofern passt das schon relativ gut zusammen. Also so ganz verdammen würde ich das nicht. Dann kommen die immer mit ihrem Wunder von Wörgl, mit diesen Beispielen und so weiter. Da hat sich, glaube ich, teilweise, haben sich da Österreicher mit auseinandergesetzt. Mhm. Aber ich bin in dem Thema jetzt leider auch nicht so tief drin.
Ja, ich auch nicht.
Da hätte ich mich mal vorher mit beschäftigen sollen.
Aber allein die Vorstellung, keinen Grund und Boden besitzen zu dürfen, halte ich schon für problematisch. Ja. Ich weiß nicht, wie man da, wie soll man sagen, wie man da, wie hieß das?
Kommen, glaube ich, dann mit Pacht, ne? So, aber da bin ich auch nicht so ganz sicher.
Also nach dem Motto,
aber bei denen ist es jedenfalls nicht so, dass der Staat Grund und Boden besitzen soll.
Ja,
aber dann ist immer die Frage, wie soll es dann funktionieren?
Ja, wer entscheidet darüber?
Ja,
ne? Insofern, wie gesagt, kaufen Sie sich die nächste Ausgabe von Eigentümlich frei. Die wird dann nächste Woche erhältlich sein, ne? Nächste Woche wird diese Ausgabe dann erhältlich sein.
Die große Millet-Ausgabe.
Die große Millet-Ausgabe, Das ist ja jetzt gewissermaßen eine Vorlage. Andere Magazine erscheinen nicht nächste Woche.
Ja, das ist eigentlich nicht lustig, aber.
Nee, das ist nicht lustig. Das ist,
der Übergang war jetzt gut.
Der Übergang hat sich jetzt einfach angeboten. Aber Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, dass wir alle, Herr Lichtschlag und ich, auch wenn wir keine großen Leser des Kompaktmagazins gewesen sind, umso entsetzter gewesen sind, was da in den letzten Tagen passiert ist. Ich weiß nicht, ich denke mal, das ist eines der großen Themen, die wir heute hier zu bequatschen haben. Ich erinnere mich noch an letzte Woche Freitag. Du sicherlich auch. Letzte Woche Freitag machte bei Twitter, bei X, die Meldung die Runde, beziehungsweise es kursierten dort Tweets, und zwar von Elon Musk höchst selbst, der da bekannt gegeben hat, dass die Europäische Union auf ihn zugegangen ist und ihm wohl hinter verschlossener Tür angeboten hat, doch bitte zu zensieren, damit gewisse Geldstrafen ihm nicht auferlegt werden.
An den Haaren herbeigezogene Geldstrafen, also vor allen Dingen Delikte. Er hätte irgendwie dieser blaue, wie heißt der,
blaue Haken,
der wäre jetzt nicht EU-konform oder irgendwie so. Also sowas, total lächerlich, wo jeder schon gedacht hat, was soll das jetzt wieder?
Ja.
Ne? Und Elon Musk selbst hat uns aufgeklärt, ja, das ist ein Erpressungsversuch der EU, damit ich auch zensiere.
So, und ich muss ja sagen, ich habe letzte Woche Freitag, ich habe meine Wortmeldung aufgenommen, und als ich das dann danach gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, die Welt hat sich wieder verändert. Was werde ich am Montag zu erzählen haben?
Ja.
Ne? Und dieses eigentlich komplett vollständig erschütternde Ereignis, ja, also diese Offenbarung der, ich sag mal, verbrecherischen Methoden dieses Regimes da in Brüssel, das ist dann einfach mal seit ein paar Tagen, also direkt am nächsten Tag schon wieder passé. Ne? Das ist dann, ja, so eine Nachricht von gestern. Wen interessiert das noch? Denn Sie alle haben es mitgekriegt, dieses Attentat auf...
Jetzt müssen wir aber aufpassen, jetzt haben wir schon so viel angeteasert.
Ja.
Attentat und Elsässerverbot,
genau.
Elon Musk, das sind ja alles Themen, müssen wir vielleicht eins nach dem anderen machen.
Ja, so. Genau, ich sag mal, das hier mit Elon Musk, das ist ja schon gar nicht mehr zu bequatschen. Wir haben herausgefunden, dort in Brüssel kommen Mechanismen zum Tragen, dort kommen Methoden zum Tragen, die man eben nur aus ganz finsteren Zeiten kennt, die man vielleicht Bananenrepubliken zuschreiben würde. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt nicht großartig überrascht, dass die EU so vorgeht. Aber es ist doch hochinteressant, dass Elon Musk sich dann so offensiv in die Öffentlichkeit wagt und dann den Leuten auch reinen Wein einschenkt. Und
was ja auch noch war in den letzten Tagen, es geht ja auch schon fast unter bei diesem ganzen, dem unglaublichen Wahnsinn, der hier passiert. Mhm. Und diesen Riesenwahnsinn, auch diese Dimensionen, die das angenommen hat. Was ja auch schon fast untergegangen ist, ist dieser EU-Kampf gegen den Friedenstreiber Viktor Orban.
Ja, völlig. Das ist
so, und in beiden Fällen, die EU bekämpft Viktor Orban, die EU bekämpft Elon Musk auf verschiedenen Feldern. In beiden Feldern, in beiden Kämpfen ist eigentlich nicht abzusehen, wer da gewinnt am Ende. Ne?
Nee, man kann es nicht. Man kann, so viel hat uns die letzte Woche gezeigt, man kann nicht mal ansatzweise vermuten, was nächste Woche der Stand der Dinge sein wird, ja. So, ich hatte da auch noch eine andere Nachricht, die werde ich gleich nochmal bringen, wenn wir uns dann etwas näher über dieses Verbot des Kompaktmagazins unterhalten wollten. Ich wollte jetzt aber, wie gesagt, chronologisch vorgehen. Also es fing an, diese dramatische Woche, wie gesagt, mit dieser Meldung, dass die Europäische Union Elon Musk zu erpressen versucht hat. Und was erst einmal wirklich dramatisch geklungen hat, wo sich doch eigentlich jeder an den Kopf packt und sich denkt, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ja, werden wir eben schon von dem nächsten Ereignis erschüttert. Zumindest, was heißt erschüttert? Wir werden von dem nächsten Ereignis vereinnahmt. Also wir werden in Wallung gebracht. Wir werden darauf fokussiert und wir wurden also wie gesagt, es geht um das Attentat auf Donald J. Trump und auch das hat doch wirklich, in seiner Intensität, wie es auf uns einwirkt, eine enorme Qualität. Also mhm. ich glaube, in diesem Jahr ist nichts Vergleichbares passiert. Also auch wenn dieses Jahr schon wirklich enorm herausfordernd gewesen ist, ich sag mal, was die Ereignisse angeht und so weiter. Aber dieses Ereignis, dieser Anschlag auf Donald J. Trump, der hat jetzt ja wieder die Gemüter erhitzt, wie es in diesem Jahr eigentlich kaum der Fall gewesen ist, wie es eigentlich die letzten Jahre kaum der Fall gewesen ist. Da hat man doch, so ist jetzt jedenfalls die offizielle Erzählung, es wurde ein Mordanschlag, ein Attentat auf Donald J. Trump verübt. Und da gibt es eben viele, viele Interpretationen dieses Ereignisses. Ja, also ich muss ehrlich gestehen, auch ich stehe da ganz irritiert zwischen den Stühlen, weil André, vielleicht möchtest du mal darauf ja. eingehen.
Ja, das Verrückte ist ja, man versucht Dinge zu interpretieren mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten. Was ist eigentlich wahrscheinlicher? Ne? So. Und jetzt gehen wir mal erst von der Normalversion aus, die eigentlich die allermeisten, glaube ich, jetzt so hinnehmen. Auch wenn da sehr viele Unwahrscheinlichkeiten dabei sind. Ne? Da ist also ein Verrückter, der klettert da aufs Dach, um auf Trump zu schießen. Ne? Ja. Der auch noch ganz gut schießen kann, weil das ist ja schon aus 100 Metern Entfernung oder wie viel war es, 120, hat er ganz gut getroffen. Ne? Also der konnte auch noch schießen, der Junge, war aber gleichzeitig, also jetzt nur mal erst von ihm ausgegangen, war aber gleichzeitig so verrückt, dass er offenbar überlegt hatte, das zu überleben, ne? Weil er auch Sprengstoff zu Hause gelagert hatte, was er hinterher vielleicht dann noch auf irgendeine Art und Weise da explodieren lassen wollte. Also er dachte, er würde dann so einen Anschlag überleben. So einen muss er erstmal finden oder so einen muss es erstmal geben. Ne? Mhm. Und dann noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, wo man gar nicht so genau wusste, aus welcher Ecke kommt der jetzt, was genau leitet den. Ne? Der hat auch interessanterweise kein Manifest oder irgendwas ins Internet gestellt, was dann oft ist in solchen Fällen. Ne? Das ist ja schon sehr eigenartig. Ne? Mhm. So, und dann hast du diese Sicherheitsvorkehrungen bei einem Ex-Präsidenten, wo der Secret Service vor Ort ist, wo so ein Gelände genauestens ja, überwacht wird und vorher inspiziert wird und nachher und Scharfschützen da stehen, die gegenüberliegende Dächer genau im Blick haben, vor allen Dingen, wenn es eigentlich nur eins ist oder zwei, ja, haben die genau im Blick und die Zuschauer sehen sogar noch den Typen, wenn er auf sein Dach klettert mit Gewehr, weisen Polizisten darauf hin, in mehreren Fällen, Scharfschützen haben ihn im Visier, schießen aber nicht, wie es eigentlich ihr Auftrag ist, bis er selbst geschossen hat. Das ist auch so komisch, ne?
Das ist enorm komisch.
Was ist denn da passiert?
Ja.
Ne? Unwahrscheinlich. So. Unwahrscheinlich. Und dann trifft er den Trump in einer Knappheit nicht, oder eben doch, wie es eigentlich auch noch nie vorgekommen ist, ne? Am Ohr. Streifschuss am Ohr. So, und dann geht Trump zu Boden, wird da schon ikonisch fotografiert mit so einem Licht im Hintergrund, also wie, ja, das hatte religiöse Züge, ne? Und nicht nur das, er steht wieder auf, sie lassen ihn auch aufstehen, er sagt, Moment mal, also da waren gerade eine Sekunde vorher die Schüsse gefallen, geht hin und macht diesen und fight. In einer Bildzusammenstellung, in einem ikonischen Bild, in einer Art und Weise, alle diese Art von Bilder, die es historisch gegeben hat, man erinnert sich an diese Flagge auf dem Reichstag der Russen oder insbesondere die Flagge der Amerikaner
Iwo Jima,
auf, genau. Irgendwo in Japan, was Hiroshima sogar, ja.
Iwo Jima.
Ja, genau. Diese Bilder sind immer gestellt worden, das weiß man. Also das wird auch zugegeben inzwischen. Das waren gestellte Bilder. Und bei Trump war es jetzt nicht gestellt. So jedenfalls. Wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal die offizielle Story durch. Mhm. Da war es nicht gestellt. Da ist also die Flagge genau im richtigen Winkel. Das ist auch noch so ein bisschen wie ein Dreieck angeordnet. Mhm. Ne? Lichtverhältnisse stimmen genau. Und er, fight. Ne?
dieses Foto wird in die Geschichte, ist schon ja, in die ist, Geschichte
ist,
eingegangen.
Ja, und es ist ein Foto, das absolut unschlagbar ist, wo eigentlich alle Mainstream-Medien in Deutschland und Amerika dann danach gesagt haben, okay, die Wahl ist gelaufen, die Demokraten können jetzt auch sogar den Biden antreten lassen. Ne? Was vorher, was wir die ganze Zeit diskutiert haben, die letzten Wochen, so, das ist jetzt dann auch hinfällig, wobei jetzt heute wieder Nachrichten kommen, er wird vielleicht doch noch ausgetauscht. Das ist auch wieder verrückt, warum das jetzt auf einmal, weil eigentlich haben die keine Chance mehr nach dem Foto. Ne? Ja, soweit, glaube ich, haben wir jetzt, ich habe bestimmt noch was vergessen, aber soweit so die Dinge, die eigentlich alle total unwahrscheinlich sind, aber die man ja mal so annehmen kann, vor allen Dingen, weil die Alternativen, und da muss man jetzt nochmal drüber nachdenken, was gibt es denn für alternative Erklärungsmöglichkeiten, die sind natürlich auch unwahrscheinlich.
Darf ich?
Und auch extrem unwahrscheinlich.
Ne? Ich habe hier einen Beitrag, den habe ich gefunden bei Facebook, den wollte ich gerade mal vortragen, weil er auch eine Sicht auf die Dinge hat, die mindestens nachdenkenswert ist. Pass auf, ich verstehe den Großteil der alternativen Medien derzeit schon richtig. Das war ein versuchtes Attentat des Deep State, der Angst vor Trumps Wiederwahl hat und Trump deswegen beseitigen wollte, weil er sonst aufräumt, was er während seiner ersten Amtszeit zwar nicht gemacht hat, aber dieses Mal ganz bestimmt. Ausrufezeichen.
Auch nicht schlecht.
Um diese aus ihrer Sicht maximal wichtige Aufgabe auszuführen, schnappt man sich entweder einen Antifa-Typen, was man jetzt vertuscht, oder aber das 20-jährige Milchgesicht aus der BlackRock-Werbung, der aber aus 100 Metern daneben schießt. Wobei Vollprofis schon mal gerne die 15 oder 20-fache Distanz packen würden. Ich glaube, so ein Rekordschuss lag sogar bei 7 Kilometern. Mr. Operation Warp Speed ist derweil diese von Gott gesegnete messiasartige Figur, der halt einfach riesiges Glück hatte, dass er gerade seinen Kopf bewegt hat und dem, nachdem er gerade angeschossen wurde, nichts anderes einfällt, als sich für das vielleicht politisch legendärste Foto aller Zeiten in Pose zu bringen. Er ist einfach zu mutig. Ein Donald Trump kennt keinen Schockzustand. Ebenso wie der anwesende Fotograf null Panik hat und stattdessen das Foto aller Fotos schießt. Wer das nicht glaubt, ist bloß links und kommt nicht damit klar, dass er selbst ein Feigling ist oder irgendwie sowas. Und der Secret Service, der ihn eigentlich laut alternative Blase gerade umbringen lassen wollte, lässt ihn diese triumphale Szene einfach so durchziehen und wartet darauf, dass er sich die Schuhe anzieht. Obwohl schon allein das Protokoll vorsehen müsste, dass er schnellstmöglich von der Bühne gezerrt wird, um die und sie, da sie ihn ja gerade umbringen lassen wollten, auch kein Interesse daran haben können, dass er aus diesem Moment noch Kapital schlägt. Das ist die Theorie. Richtig, so lief es in etwa ab. Oder möchte es nur nachvollziehen.
Das ist sehr schön geschrieben.
Das ist sehr, sehr schön geschrieben. Ich habe dem jungen Mann auch immer schon mal gesagt, er möge doch unbedingt mal für eigentümlich freischreiben. Jetzt war ich einfach mal so dreist und habe seinen Text geklaut von Facebook.
Aber da sind ja jetzt zwei Theorien miteinander verwurstet, eine implizit und eine explizit.
Genau, ne? Richtig.
Machen wir mal erst die explizite, nämlich die der vieler alternativen Medien, wo wir auch jetzt drüber nachgedacht haben, muss man ja zugeben.
Ja,
ne?
Ja.
Weil den Bösen, also den mindestens mal den noch Böseren, traut man ja auch Böses zu.
Genau.
Ne? Und dass Trump vielleicht nicht ganz sicher gelebt hat zuletzt oder so, haben auch viele immer wieder angedeutet. Mhm. Was machen die da noch? Ne? So, die ist jetzt sozusagen die Seite irgendwie von Biden oder die hinter Biden steht oder so, will man mal so sagen. Ne?
Ja.
Deep State vielleicht auch, so wie er auch andeutet.
Ja.
Dann wäre ja die Theorie, genau wie er es schreibt, da haben die also erstmal einen gefunden. Das ist jetzt die Frage, was ist eigentlich wahrscheinlicher? Ne? Eben haben wir so dieser Irre, was er da alles so gemacht hat und so und warum überhaupt. Und das andere wäre jetzt, können die einen so steuern, ne? Mit Drogen oder mit Chip im Kopf oder wie auch immer? Ne? Oder was heißt die? Können gewisse Gruppen im tiefen Staat, vielleicht Geheimdienste oder sowas, können die da einen Menschen so manipulieren? Total ausgeschlossen finde ich nicht.
Mhm.
Ne? So. Dann schießt er, soll den Trump umbringen, schießt aber einen Zentimeter daneben, wie er das alles gerade wunderbar beschrieben hat. Ne? Und das ist ja, viele, viele gerade im alternativen Bereich glauben das ja genau so. Ne? Und dieser Wundermann, dieser Wahnsinns-Trump steht dann danach auf, macht dieses Bild. Dieses Bild, zufällig ist ein Fotograf in der Nähe, zufällig klappt das alles genau so, zufällig wird er am Ohr gestreift, ne, weil auch noch mit Wunde zu sehen und wunderbar. Und so. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Nee, und man darf ja nicht vergessen, sind auch noch Leute gestorben. Einer gestorben, glaube ich, und zwei schwer verletzt. Ne? Zusätzlich noch der Attentäter. Ja. Es ist aber auch so eine Verkettung von unglaublichen Unwahrscheinlichkeiten, ne?
Ja, also wie gesagt, also wie du das jetzt ja gerade gesagt hast, wir hier in der alternativen Szene, ja, wir neigen natürlich dazu, wie soll ich sagen, den in Anführungsstrichen Bösen, das heißt unserer Bundesregierung beispielsweise oder eben der Biden-Administration, denen trauen wir ja zu, nee, wir trauen denen nicht nur zu, wir sprechen es ihnen ja direkt geradewegs auf den Körper zu. Wir sagen, diese Leute sind eben willens und in der Lage, Inszenierungen zu veranstalten. Ja, also
das war jetzt nicht nur in Inszenierung. Man darf ja davon ausgehen, dass der eine Mann zum Beispiel wirklich tot ist.
Richtig, ne? Richtig. Nee, aber nehmen wir mal diesen Sturm auf das Kapitol, 6. Januar. Du erinnerst dich?
Ja.
Da, ich sag mal, herrscht ja auch,
da gibt es ja auch zwei, Storys.
Ja. Da ist die Mainstream-Story, Donald Trump hätte seine Leute auf dieses Kapitol gehetzt, so in der
Alternative. Die Türen wurden geöffnet und.
Richtig, genau. Und da gibt es ja auch entsprechende Aufnahmen. Wir wissen, dass Nancy Pelosi gewisse Sicherheitsmaßnahmen nicht ergriffen hat, obwohl Trump selbst darum gebeten hat, ja, das Kapitol doch bitte zu sichern. So, und da hat es übrigens auch Tote gegeben.
Man könnte ja auch denken, es wurden mal Wahlen gefälscht, könnte man ja mal annehmen. Ne?
Oder,
also man traut Leuten viel zu.
Ne? Oder man könnte, also wir trauen ja unserer Regierung auch zu, dass sie im Umgang mit der AfD auch zu Mitteln greift, die, ja, ich möchte es mal vorsichtig formulieren, nicht die saubersten sind, ja. Da hat man zum Beispiel diese Skandale um Maximilian Krah und seinen chinesischen Spion oder Peter Büstron und seine Korruptionsvorwürfe, seine Bestechungsgelder, die er aus Russland entgegengenommen haben soll, für welche Dienstleistung, genau weiß noch keiner. Aus diesen Geschichten ist bisher noch nichts geworden, also weder Krah noch Büstron sind irgendwie verurteilt worden oder
Das sind jetzt nur Pressekampagnen,
das ist ja was ganz Einfaches. Das sind jetzt nur so Dinge oder Potsdam 2.0, bestes Beispiel, ja. Also gigantische Inszenierungen, von denen wir ausgehen, ja, die haben so stattgefunden, die wurden so durchgezogen.
Corona.
Ja.
Ist viel passiert
in letzter Zeit. Und wir trauen es den Leuten zu. Nein, wir trauen es ihnen nicht nur zu. Wir wissen, dass sie es machen. Und was ich mich immer gefragt habe, tatsächlich, was mir immer so durch den Kopf gegangen ist, ja, das sind ja Methoden. Das sind ja Maßnahmen, die diese Seite ergreift, um eben an der Macht zu bleiben, um eben manipulieren zu können, um eben den Gegner auszunocken. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass beispielsweise eine AfD oder beispielsweise ein Donald Trump, jetzt geht's ja hier um Trump, dass Donald Trump, der ja auch gewisse Möglichkeiten hat, der ja auch, er hat wahrscheinlich verglichen mit der AfD in den Vereinigten Staaten mehr Möglichkeiten als die AfD jetzt hier. Ne? Da spricht man ja immer davon, dass er wohl hier gerade so in den Sicherheitsapparaten, jetzt nicht zwingend bei den Diensten, aber dass er da hier, weiß ich nicht, beim Militär und so weiter, dass er da halt noch irgendwie hoch angesehen ist. Das sieht man ja immer wieder, wenn Donald Trump irgendwo auftaucht, wo entweder Militär oder Polizei steht, dann geht er ja durch die Reihen und schüttelt jedem Einzelnen die Hand. So, und wie gesagt, ich habe mich halt immer gefragt, dieser Donald Trump, der ist ja bestimmt kein dummer Mensch, ne? Also kein voll verblödeter Vollpfosten, auch wenn viele Leute das gerne so sehen möchten, was ja kann man verstehen, dass man den Gegner auch gerne dumm redet. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass Donald Trump unheimlich dumm ist und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die hinter Donald Trump stehen, furchtbar dämlich sind. Und diese Leute werden sich natürlich auch gefragt haben. Die Gegenseite ist willens und bereit, Maßnahmen zu
ergreifen. Offenbar in der Lage.
Und in der Lage zu inszenieren, Inszenierungen zu veranstalten.
Bilder. Nochmal, und Morde.
Und Morde.
Also es sind ja Leute gestorben.
Ja.
Ne?
So, und man weiß, ja, gibt der Klügere nach, ist irgendwann einmal der Dumme an der Macht. Jetzt weiß also ein Donald Trump und
also und seine Leute.
Und seine Leute, die wissen, welche, naja, welcher Möglichkeiten sich die anderen eben bedienen. Und dann werden die sich doch auch Gedanken machen, was man dagegen tun kann. Und ist jetzt weiß ich nicht, ob es so abwegig ist, ob nicht Donald Trump und die Leute, die da hinter ihm stehen, sich auch mal Gedanken gemacht haben. Können wir nicht irgendetwas inszenieren? Können wir nicht irgendein Schauspiel veranstalten, um, was weiß ich, die Wahl zu sichern?
Nein, nochmal. Und können wir ein paar Leute umbringen? Machen wir das?
Ja.
Ne? Das muss man schon dabei sagen.
Ja, genau.
Also ein Schauspiel und ein paar Leute umbringen.
Ein Schauspiel
und mit. Und dazu muss man sagen, also bei der Theorie würden wir jetzt nicht davon ausgehen, dass der Schütze dann das Ohr angezielt hat und getroffen hat, sondern dann, wenn man sich die Aufnahmen anguckt, also wir sind ja nicht die Einzigen, die auf diese Aufnahmen gucken und sagen, boah, das sieht ja aus wie gestellt. Ne? Hm. Das ist doch fake. Also Joe Rogan, der in Amerika einen riesen Einfluss hat, muss wohl da mehrfach gesagt hat, it looks like fake, ja. Mhm. Fake. Weil der wendet ja auch noch sein Ohr ab, ne? Und dann so piff und dann püpp. Und danach ist das dann, ne? Dann machst du also so zapp und danach hast du hier rot, hast du rot, ne? Und alles andere, was dann kommt, wäre erklärbar, wenn es ein Schauspiel wäre. Ne? Also das wäre mit einem Schauspiel, mit arrangiert, wäre es absolut perfekt erklärbar, muss man einfach mal sagen. Mhm. Ne? Es klingt für mich an der Stelle weniger unwahrscheinlich, als der durfte schießen und so weiter, also als dieser Einzeltäter sowieso und auch als die Gegenseite hat nicht getroffen und dann ist aber auch alles schief gelaufen. Mhm. Dann ist aber auch alles so schief gelaufen.
Das ist für Donald
Trump. Das ist ja so schief. Also so schief ist ja in der Weltgeschichte dann noch nie was gelaufen.
Guck mal, es ist so schief gelaufen, dass es so schief gelaufen ist, dass es am Ende sogar noch den maximal bestmöglichen Effekt für Donald Trump selbst.
Ja, aber maximal ist schon fast zu gelinde gesagt.
Also wir haben nach diesem Ereignis für Donald Trump, also ne, man fragt sich ja immer cui bono, wem nutzt es? In dem Fall muss man sagen, dass dieses
Attentat wem es nutzt.
Eindeutig, also maximal eindeutig. Und jetzt muss man das Ganze auch wieder in dem Zusammenhang sehen. Stichwort Joe Biden und die Diskussion um Joe Biden. Ja, die hält ja jetzt seit Wochen an. Eigentlich Startschuss war ja eigentlich dieses ominöse TV-Duell, wo man sich gefragt hat, ja Moment, die sind beide noch nicht nominiert und es
sind
ja
noch
Ewigkeiten vor der Wahl, warum findet das jetzt überhaupt statt? Und ja, du hast es ja selber gesagt, also Joe Biden hat sich in dieser Sendung jetzt nicht großartig schlechter geschlagen, als dass es vorher schon der Fall gewesen wäre. Joe Biden hat in den letzten Jahren so viele Klöpse geliefert, auf die Presse jederzeit hätte anspringen können. Und die Klöpse, die er da bei diesem TV-Duell gebracht hat, die waren sogar noch verhältnismäßig erträglich. Immerhin hat das, wie lange hat das gedauert? 1,5 Stunden oder so? Es war ja eine ewig lange Zeit. So, und nichtsdestotrotz haben wir festgestellt, da war der Startschuss. Von da an wurde Joe Biden, wie gesagt, demontiert, wird immer noch demontiert. Ich glaube, die letzte, ich habe mir hier was ausgedruckt.
Er hat jetzt Corona, ne?
Er hat jetzt
leichte Symptome.
Joe Biden, Sorge vor Komplettklatsche. Heute Bidens letzter Tag als Präsidentenkandidat. Das
war die Bild heute, ne?
Das war die Bild heute. Top-Demokraten wenden sich gegen ihn. Und jetzt auch noch alle Termine wegen Corona abgesagt. Also ich sag mal, der Turbo wird jetzt eingelegt. Joe Biden.
Wer will denn jetzt noch gegen Donald Trump antreten nach dem Foto? Gegen dieses Foto, das sagt ja, sagen ja auch ganz viele Mainstream, hat doch gar keiner mehr eine Chance. Deswegen habe ich gedacht, der alte Mann müsste es jetzt durchziehen. Ne?
Ja.
Übrigens nochmal zu der anderen Theorie, ne, dass die, weil wir ja immer annehmen, dass die Gegenseite böse ist und das war ein Attentatsversuch, aber vom tiefen Staat und so weiter auf Donald Trump, leider alles schiefgelaufen und so weiter und so fort. Man muss ja mal überlegen, wenn der getroffen worden wäre, wenn es so war, ne?
Dann war es doch wunderbar, dass vorher schon vorbereitet wurde, dass jetzt hier auf einmal Joe Biden doch nicht mehr der Richtige ist. Ne? Komischerweise ist ja dann bis zu dem Attentat nicht viel passiert, sondern nur so, ja, oh, wer macht das denn jetzt und so weiter und so fort. Ja, dann wäre der Republikaner-Parteitag, der ja jetzt gerade war oder ist, heute ist die Rede noch von Trump, der wäre ja im Chaos versunken und in Tränen versunken, im Chaos und die hätten sich gegenseitig, weiß ich nicht, wären die sich an die Gurgel gegangen, wer da jetzt der Nachfolger wird und was überhaupt passiert. Ja, und danach wäre dann wahrscheinlich der oder die Wunderperson aus dem Hut gezaubert worden, ne? Bei den Demokraten vielleicht, ja. Ne? Und hätte gesagt, so, ich bin eine schwarze Frau offiziell. Ich will jetzt mal das Land einen. Ne?
Ja.
Ich kann mich jetzt nicht weiterziehen. Ich muss jetzt. Ne? Also unter den Voraussetzungen, guckt euch an, was passiert ist. Es hätte ja auch gepasst. Ne? Also die Story passt ja auch ganz gut, ne? So zusammen. Muss man ja auch sagen. Ja. Nur ans Ohr.
Ich kann es
nicht. Er sinkt zu Boden mit dem Licht, mit der Aufnahme. Er macht noch diesen. Sie lassen ihn das machen.
Mhm. Also ist die Frage, also wie gesagt, das sind jetzt alles nur Überlegungen. Ich weiß, da wird jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen der Kamm schwillen, oder?
Nee, es ist ja.
Es sind nur Überlegungen, weil, wie gesagt.
Ich halte auch, wie gesagt, es ist alles so unwahrscheinlich.
Es ist alles,
weil es alles eine Verkettung von so unwahrscheinlichen Dingen ist, dass alle drei Versionen irgendwo sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Aber eine davon muss ja stimmen. Wo? Also es kann auch dieser einfache, durchgeknallte Einzeltäter sein.
Ja.
Der irgendwie ganz komisch agiert hat und auch anders ist als andere Täter, weil ohne Manifest und ähnliches, kann alles sein. Und dann haben sie alle weggeguckt, aus Versehen weggeguckt und so, kann ja alles sein. Und irgendwie, keiner hat reagiert, wie der da hochgeklettert ist, kann, aber auch unwahrscheinlich. Und die Frage ist, was trauen wir der Politik zu? Ne? Und wir trauen natürlich der Politik schon allerhand Böses normalerweise zu. Ne? Ne? Also Wer glaubt, dass die Russen, nachdem der Orban da gerade war, ein Kinderkrankenhaus beschossen haben? Ne? Mhm. Und dass diese Aufnahmen, die seltsamen Aufnahmen, die danach gemacht sind, dass die echt sind und nicht gestellt sind. Ne? Aber jetzt auch nicht, weil die Russen die Guten sind, sondern weil wir eigentlich allen Seiten Böses zutrauen. Ne?
Mhm.
Also auch, dass man eigene Leute hochgehen lässt wahrscheinlich und eine große Fake-Veranstaltung da dreht und inszeniert. Warum dann nicht auch der Seite, ne?
Ja, die ja weiß, worum es geht. Die ja immerhin die Präsidentschaftswahl gewinnen will und die eben auch weiß, zu welchen.
Also Politik ist schon böse, ne?
Ja, es ist absolut böse. Es ist das,
wir haben es ja auch mal gesagt, es hat ja auch was Diabolisches, ne? Es hat ja auch tatsächlich eine spirituelle Seite.
Ja.
Und dann ist aber eben auch die Seite von Trump nicht das Licht. Ne? Dann ist das eben beides die Dunkelheit.
Oder es war doch Gott, der hier eingegriffen
hat. Das ist eigentlich, ist das noch die vierte Version, ja?
Ja.
Ja, aber das Krasse ist ja, es ist auch so dick aufgetragen, dass das ja aus dem Trump-Lager jetzt genau kommt. Das ist kommt,
enorm ne? dick aufgetragen.
Aber das ist ja genau das, was da gespielt wird. Ne?
Aber ich muss ja gestehen, ich fand ja die Reaktion seitens der deutschen Medien eben so spannend, direkt nach diesem Anschlag, die genau das nämlich thematisiert haben, die genau darauf eingegangen sind, dass ja Donald Trump jetzt ja die Unverschämtheit besitzen würde, aus diesem Vorfall Kapital zu schlagen, also diesen Vorfall zu instrumentalisieren, um sich selbst gewissermaßen als einer von Gott geschickten, von Gott behüteten zu inszenieren.
Das war ja schon fast eine Auferstehungsgeschichte.
Das war eine Auferstehungsgeschichte. Das wollte ich nämlich genau das wollte ich nämlich sagen. Er ist zu Boden gegangen
und
auferstanden. Ja. Und ruft zum Kampf auf. Ja. Das ist religiös. Das geht gar nicht religiös.
Ja, und kann das Zufall sein? Ich weiß es nicht. Also mit einer religiösen Dimension ist es dann wieder tatsächlich. Ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich bin so verwirrt. Es ist, wie gesagt, also.
Jetzt haben wir aber wirklich alle Versionen drin, ne? Und suchen Sie sich eine aus. Aber wir leben in verrückten Zeiten, oder? Was für Zeiten leben wir?
Es ist absolut. Es ist, wie gesagt. Kaum mehr, also ich kann es kaum mehr auf die Kette kriegen. Es ist
Übrigens den Hintergrund des Ganzen, diese in was für verrückten Zeiten wir leben, hat zuletzt, glaube ich, hatte ich zufällig letzte Woche gesehen, unser Freund Horst Lüning in einem Video ganz gut erklärt, dass er eben sagt, wir haben eine unglaubliche geo- und finanzpolitische Zeitenwende gerade.
Ja,
da vollziehen sich große Umbrüche in der Welt. Ne? Ja, und solche Umbrüche, die sich in der Welt vollziehen, das sind eben in der Regel dann, das kommt ja auch nicht alle 2-3 Jahre vor, sondern vielleicht alle 100 Jahre. Mhm. Das sind dann eben auch sehr unruhige Zeiten.
Ne? Ja, und die finden dann
offenbar auch mit großen Kämpfen. Ne?
Ja, und die finden dann eben, wie gesagt, auch Ausdruck in solchen Ereignissen. Ja,
ja.
Die Ereignisdichte ist ja phänomenal. Ne? Du erinnerst dich noch, das erste Halbjahr ist rum. Das zweite Halbjahr läuft seit auch schon fast 3 Wochen. Und wir erinnern uns noch an die ersten 100 Stunden.
Denk mal, die letzten 100 Stunden, die jetzt ist wahrscheinlich gar nicht 100 Stunden her, das Attentat, oder?
Doch schon. Also es sind ja jetzt, das ist ja, wann war das, 23 Uhr, Samstag.
Ja doch.
Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch sind schon mal 96 Stunden, also ja, sind schon über 100 Stunden. Ne? Aber
Was in den letzten 150 Stunden passiert ist.
Ja.
Ne? Dann nehmen wir noch die ganzen anderen Sachen, die wir eben schon angeteasert haben.
Genau, richtig. Und auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Also, wie gesagt, alles sehr spannend und
wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht.
Ne? Nee, also wissen wir
ja, nicht. Es ist ja alles in der Luft. Und wenn wir jetzt hier diese ganz bösen Annahmen gemacht haben, mal nicht die offizielle Version, sagen wir mal, die drei stehen gleichberechtigt und sind vielleicht gleich unwahrscheinlich, aber eins muss ja wahr sein, ne? Dann ist ja auch so, sagen wir mal, es war das Attentat der beiden Seite, um das mal so zu nennen, er hat ja nicht beiden angeordnet, ne? Aber sagen wir mal, die glaube ich nicht, aber wenn es so war. So, aber sagen wir mal, von der beiden Seite, geben sie sich jetzt dann wirklich ganz geschlagen oder haben die dann, wenn man es einmal macht, macht man es nochmal? Oder, ne? Also das muss man ja schon annehmen, mindestens mal. Ne? Mhm. So, und wenn es die Trump-Seite war, dann hat jetzt die beiden Seite zu verstehen gegeben bekommen, zu was die fähig sind und zu welchen Mitteln die greifen, da werden doch jetzt auch dann Stäbe zusammensitzen, wenn man sagt, sowieso hier, die sind genauso, ja, die haben die arbeiten mit den gleichen Waffen. Ja, da werden doch jetzt Gegenschläge vorbereitet, oder? Also müssten wir uns ja auf einiges gefasst machen.
Ja, also ich sag ja, das Einzige, was Donald Trump jetzt noch die Präsidentschaft nehmen könnte, wäre eben ein zweites Attentat auf ihn, ja. Dann wäre er halt tot.
Ja, oder vielleicht gibt es ja noch eine ganz andere Wendung, die wir nicht
im Kopf haben. Oder es kommt eben zu kataklysmischen Ereignissen, die eine Wahl an sich verunmöglichen. Oder, und das halte ich...
Wie von uns immer wieder erwähnt, ne?
Ja, die, genau, also dann,
Corona,
dann
außerirdische
Weltkrieg, Krieg, ne? Irgendwas in
alles
diese Richtung.
Noch im
das ist alles noch drin. Das würde ich gar nicht... Nichts ist auszuschließen. Oder halt eine dritte Option wäre eben... weiß ich nicht, wenn Joe Biden jetzt doch nicht Präsidentschaftskandidat wird, dann vielleicht, was weiß ich, die Präsidentschaftskandidatin oder den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten vielleicht zu erschießen oder erschießen zu lassen, damit man sagen kann, guckt sie euch an, diese bösen Trump-Anhänger, wozu die in der Lage sind, ja, von wegen hier Rechtsstaat und so weiter. Nein, die rächen sich ja mit solchen Mitteln und bringen unsere Kandidaten um. Ja, und da wird natürlich die Presse ganz, ganz anders darauf eingehen. Ne? Also dann hätten sie wieder Futter, könnten dann natürlich über die, könnten dann natürlich wieder die Geschichte bedienen, dass Donald Trump ja jetzt hier wieder radikalisiert hat und dass so jemand auf keinen Fall Präsident werden darf und so weiter.
Jetzt fällt mir gerade ein. Eins haben wir noch gar nicht, da haben auch wir beide noch nicht drüber gesprochen. Das habe ich erst gestern gesagt bekommen. Hast du das mitbekommen, dass Donald Trump am Abend nach dem Attentat
mit John F. Kennedy,
er selber den Kennedy angerufen hat?
Ja.
Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum jetzt kurz bevor der Trump seinen Vizepräsidentschaftskandidaten nominiert hat. Ja. Was ja auch noch eine Geschichte ist,
das
können wir auch noch mal besprechen. So, ja. Aber kurz bevor, gab es ja Spekulationen.
Ja.
Und mich hat gewundert, dass unglaublich viele spekuliert haben, der würde den Kennedy auf einmal jetzt nominieren. Mhm. Weil ich nicht mitbekommen hatte, dass Donald Trump nach dem Attentat den Kennedy angerufen hat. das in so einem flapsigen Gespräch.
Ja.
Übrigens dann auch noch der Kennedy-Sohn das aufgenommen hat und ganz aus Versehen online gestellt hat oder solche
Geschichten. Aus Versehen ist das bestimmt nicht passiert.
Also, das sind ja alles so, ja, aber aus Versehen aufgenommen hat. Und das sind ja alles auch wieder so krasse Geschichten.
Ja.
Und warum, nachdem auf ihn geschossen wurde, ruft er den Kennedy an, um mit dem über irgendwelche Impfstoffe zu sprechen?
Ja, er hat, das ist ja das Krasse. Ich habe derselbe junge Mann, der diesen schönen Text hier geschrieben hat, der geht ja auch, der hat noch einen zweiten Text geschrieben, aber er geht ja auch in diesem Text darauf an, ein Mr. Operation Warp Speed, ja. Also das ist ja etwas, was man Trump, ich sag mal, in der alternativen Szene immer noch, naja, vorhält. Dass er ja seinerzeit die Geschichte mit Corona eben auch befeuert hat, dass er diesen Impfstoff hat entwickeln lassen. Und aus dem Gespräch, das da geführt worden ist zwischen Donald Trump und hier was Kennedy,
ganz aus Versehen und böserweise
mitgeschnitten wurde. Ganz aus Versehen und dann auch den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, da wurde dann auf einmal deutlich, ja, Donald Trump scheint offenkundig ein Impfkritiker zu sein. So, und da geht es dann nicht um die mRNA-Impfung, da hat er dann eben ich weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind, aber da hat er doch dann eben hier dieses Bild bedient, also dass man einem Kind, das vielleicht 10 oder 20 Pfund wiegt, dass man dem schon zu Beginn seines Lebens eine Spritze injiziert, die vielleicht für ein Pferd reichen würde, ja, und dass er da gewisse Zweifel hat. Und das fand ich spannend. Also, dass Donald Trump auf einmal hier genau diesen Leuten, die ihm das zum Vorwurf machen, also seine Rolle während Corona, auf einmal wirklich Futter gibt. Ich bin doch eigentlich Impfkritiker.
Die Frage ist jetzt, tritt Kennedy eigentlich noch an? Ne?
Also, ich glaube nicht.
Das ist nämlich jetzt die Frage, ne? Oder ist der schon im Team Trump jetzt?
Aber
allein schon dieser Anruf, du hast recht, das ist natürlich, das tut Trump gut. Wahrscheinlich Kennedy auch, dass er jetzt mit dem Präsidenten nach dem Attentat spricht, in irgendeiner Weise. Aber ich muss sagen, mir geht nicht, also wenn ich gerade angeschossen wurde, ja, gut, ist ja sowieso die Verkettung des Unglaublichsten, also dann dieses Aufstehen und so weiter. Und dann ruft er am Abend noch eine Stunde später oder so.
Nee, das war schon am Sonntag, also nicht
eine Stunde
später. Also das war jetzt nicht am selben.
Mir wurde das so erzählt, dass das noch am Abend war.
Nee, dann habe ich da, also entweder ich habe das falsch verstanden oder du hast es, also das war schon ein Tag danach, meine
ich.
Das muss wohl am Sonntag gewesen sein. Vielleicht irre ich mich jetzt auch. Vielleicht weiß das einer von Ihnen besser. Schreiben Sie es mal in die Kommentare. Ja.
Nee, gut, dann ist es nicht ganz so unwahrscheinlich, das stimmt.
Ja, aber, was?
Aber warum überhaupt ruft der Trump den Kennedy an?
Warum ruft er ihn an? Warum ist eine Kamera da, die das dann auch noch aufzeichnet?
Ja.
Dieses Gespräch, so hoppla, Zufall. Ja, aber ne, ich meine, also wenn es denn jetzt ein Move von Donald Trump gewesen ist, dann ist ja Kennedy offenkundig im Team Trump.
Ja.
So, und ich glaube, Kennedy weiß um die Wirkung dieses Videos oder weiß, welche Wirkung dieses Video ja entfalten sollte. Warum sollte Kennedy also Trump den Gefallen tun, sich gewissermaßen reinwaschen zu können durch diese Aussage, die er da während dieses Telefonates getätigt hat? Ich meine, keine Ahnung. Also ich würde es nicht tun, wenn ich gegen den antreten würde. Ne? Ja. Also,
es ist so unglaublich.
Es ist so unglaublich. Du wolltest gerade noch mal von dem Vizepräsidenten J.D. Vance.
Ja, da dachte ich ja jetzt, das ist so ein bisschen der Langweiler. Ne? Klar, dann gibt es diese Story, dass er die Arbeiter jetzt anspricht, insbesondere in den Swing States, die aber jetzt eigentlich gar nicht mehr, also wenn jetzt nicht was Außergewöhnliches passiert, sind die ja auch gar nicht mehr entscheidend, weil der Trump sowieso so hoch die Wahl gewinnen wird wie nie einer zuvor. Ne? Nach dem Foto. Nach dem Foto. Unglaublich. Dann könnte man ja jetzt bei der anderen Geschichte, könnte man ja jetzt annehmen, also bei der das auf ihn wirklich geschossen wurde, von der anderen Seite geschossen wurde, dann könnte man ja sagen, ist der J.D. Vance aber doch so eine Art Lebensversicherung, weil wir haben immer wieder gesagt, Außenpolitik matters, am Ende zählt die Außenpolitik, zählt der Krieg in der Ukraine für eine gewisse Seite. Der ist ganz wichtig offenbar, deswegen die EU ja auch den Orban da jetzt da unglaubliche Sachen macht, ne, und absetzen will und ich weiß nicht was alles. Und dann könnte man das ja so interpretieren, dass der Vance für Trump ab jetzt so eine Art Lebensversicherung ist. Genau. Weil die wissen, okay, wenn dem Trump nochmal was passiert, dann kommt der, den sie noch mehr hassen und noch mehr fürchten, an der Stelle, an der für sie wichtigsten Stelle. Mhm. Ne? Das könnte man dann, das würde wieder so zu der Story passen. Die andere Seite hat auf Trump geschossen oder ließ auf Trump schießen.
Es passt vieles. Ich sag mal in Anführungsstrichen, es ist zwar alles unwahrscheinlich, aber jede Version hat irgendwo, finde ich, ihre Berechtigung.
Ja.
Und jede Version. Und
wahrscheinlich die große Erzählung der Einzeltäter und dann die Verkettung dieser unglaublichen Tausenden von Umständen und.
Das ist, glaube ich,
er wurde halt mit, nicht gesehen und nicht
mit das Unwahrscheinlichste.
Vielleicht ist es doch das Wahrscheinlichste, ich weiß es nicht.
Weil es so unwahrscheinlich ist. Der Mann muss mit einer Leiter und einem Gewehr dieses hochgesicherte Gelände betreten haben und dann
auf das Dach gestiegen sein.
Ich glaube, diese Version, die ist mit die wahrscheinlich Unwahrscheinlichste. Aber letztentschieden bin ich noch nicht, welche Seite denn, welche Erzählung denn die beste ist. Eine vierte Erzählung wäre natürlich noch, beide Seiten stecken unter einem Hut und es ist alles eine riesengroße gemeinsame Choreografie. Aber dann müsste man davon ausgehen, dass die Hintergrundkräfte tatsächlich alle an einem Strang ziehen, was ich wiederum für unwahrscheinlich
halte. Ja, erstens könnten sie sich die ganze Inszenierung dann sparen, weil wenn sie so viel Macht haben dann und sowieso nur alleine da sind, dann brauchen wir keine Inszenierung. Wofür? Ja. Also da kann man sich den ganzen Blödsinn sparen. Und zweitens ist es halt ist es völlig an der menschlichen Psyche vorbei. Wenn du eine Seite hast, entsteht automatisch, wenn du eine Kraft hast, entsteht automatisch eine Gegenseite. Immer im menschlichen Zusammenhängen. Ne? Es gibt nicht nur die eine Gruppe. Es gibt immer einen Gegner.
Und
wenn es den noch nicht gibt, dann wird er sich entwickeln. Dann wird sich eine Konkurrenz dagegen stellen.
Und wenn es die Reptiloiden sind,
ja,
die vielleicht nicht menschlich agieren, okay, jetzt schweifen wir ab.
Ja, das ist ja sowieso die Frage. Ich meine, bei diesen ganzen Storys, die wir hier erleben, ne, ist es nicht doch so, dass wir eigentlich alle in irgendeinem Bubbelwasser liegen und das alles hier vorgespielt
kriegen? Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass wir ja doch in einer Simulation leben.
Ist das unwahrscheinlicher? Ist auch wieder die Frage. Ne?
Ich weiß
es. Ist das unwahrscheinlicher als diese Sache?
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich halte ja wirklich nahezu alles für...
Aber Martin, es war schön für mich zu glauben, dass du real bist.
Danke, André.
Ja.
Das Kompliment gebe ich so zurück.
Haben die gut gemacht. Die haben den Martin gut gezaubert.
Ja, also... aber guck mal, ja, ich weiß... Wir können das jetzt noch tot treten. Wir können noch 3 Stunden darüber reden, glaube ich. Auch zum Beispiel über die Chefin des Sicherheitsdienstes, also des Secret Service, ja. Die da als Begründung, warum sie das Dach nicht hat sichern lassen, geliefert hat, dass die Dachschrägen ja zu gefährlich seien. Andererseits war das Dach, auf dem die Scharfschützen positioniert waren, deutlich schräger. Dort standen sie dann und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so eine Sache.
Die wird das wahrscheinlich im Amt nicht überleben, glaube ich.
Nee, ich glaube, das ist vorbei. Also man hat ja auch gesehen, dass diese, und jetzt können wir ein bisschen weiter spinnen. Jetzt habe ich nämlich eine wunderbare Überleitung zum nächsten. Oder
beziehungsweise lass mich aber noch eins anmerken. Welche Personen inzwischen Chefin vom Secret Service sind,
ja.
Wohl aufgrund auch von Quotenregelungen und ähnlichen.
Ne? Genau.
Die Hausmeisterin von Pepsi oder so, die sie war, ne? Die bessere Hausmeisterin.
Sie war quasi Sicherheitschefin bei Pepsi Cola und hat da Lagerhallen überwachen lassen. Das hat sie dann qualifiziert, Chefin vom Sicherheitschefin vom Secret Service zu werden. So, also, aber. Das ist genau das. Das ist eine fantastische Überleitung, wenn man versucht, jetzt einen Blick auf das Große und Ganze zu gewinnen. Pass auf, diese Dame, ja, sie steht ja gewissermaßen, wie du gerade gesagt hast, für das, was jetzt gerade gesellschaftlich schiefläuft, für diesen Quotismus, Wokismus, hast du nicht gesehen. Diese Dame, und das ist auch etwas,
was... Übrigens auch die einzelnen Beamtinnen, ne? Da gibt es ja auch...
Genau, richtig. Ja, ja. Man hat auch auf diesen Videoaufzeichnungen gesehen, wie die weiblichen Sicherheitsmitarbeiterinnen da versagt haben. Da gehen jetzt Memes durch die Weltgeschichte. Das ist fantastisch. Ich würde ja jetzt sagen, Einblendung jetzt. Sascha, wenn du vielleicht irgendein Meme findest mit dieser Dame, die Pistole nicht in ihre Halterung kriegt, das wäre super. Da gibt es einige. So, und... wie gesagt, also man hat an diesem Attentat auch ganz, ganz deutlich erkennen können, dass hier auch in dieser Richtung etwas ganz gewaltig schief läuft. Da wurde eine Quotenfrau beauftragt, damit die Sicherheit eines Präsidentschaftskandidaten zu gewährleisten, ist grandios gescheitert. Die Sicherheitsbeamtinnen, die dort aktiv waren, sind grandios gescheitert, haben sich vor aller Welt lächerlich gemacht. Ja, man hat gesehen, dass die nicht den Präsidenten geschützt haben, die sind von sich aus in Deckung gegangen, ohne Trump jetzt irgendwie zu deckeln. Das haben die Männer gemacht. Die Männer haben sich schützend auf ihn geworfen und die Frauen sind da rumgelaufen wie erster Tag im Praktikum, ja. Und da kommen wir jetzt wieder zu Elon Musk. Weil Elon Musk, der ja noch vor wenigen Monaten gesagt hat, ich werde keinen Präsidentschaftskandidaten unterstützen, jetzt hingeht und Donald Trump mit, wie viel war das, 45 Millionen
Dollar? Wobei er das, glaube ich, jetzt gerade abgestritten hat.
Hat er das?
Das Neueste ist, glaube ich, aber ich bin nicht ganz sicher, dass er das abgestritten hat.
Das, okay. Das ist auch, glaube ich, in dem...
Ich glaube, da gibt es doch von ihm sogar ein Meme, das wäre ein Fake-Gnus.
möglicherweise ist es gar nicht so wichtig, aber was Elon Musk jetzt gemacht hat, und das finde ich auch bemerkenswert in diesem Zusammenhang, er ist ja jetzt, hat ja jetzt angekündigt, Kalifornien zu verlassen, um nach Texas zu gehen. Und gestern habe ich eine Überschrift hier in der Weltzeitung, bei Welt Online gesehen, warte mal, vielleicht finde ich das noch, fand ich auch sehr, sehr spannend. Es ist ja nicht nur Elon Musk, der hier, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Reißleine zieht. Wir haben ja mitgekriegt, dass BlackRock zum Beispiel aufgehört hat, diese Vorgaben an Unternehmen zu machen, dass sie doch bitte divers und inklusiv sein mögen und Vogue und hast du nicht gesehen. Davon ist ja BlackRock jetzt abgerückt. Und gestern, ich finde jetzt den, wäre jetzt ein bisschen blöd hier zu suchen, aber gestern stand dann bei Welt Online, dass jetzt auf einmal ganz Silicon Valley oder große Teile von Silicon Valley sich hinter Trump stellen. Ja. Und das ist, das kündigt ja an, dass wir hier, vor enormen, oder wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir sind mittendrin in dieser Umbruchphase, also in dieser gesellschaftlichen Umbruchphase, wo gewisse Glaubenssätze, die uns in den letzten Jahren wirklich permanent eingehämmert worden sind, zu einem Ende kommen.
Ja, aber gleichzeitig, ja, das stimmt, das deutet sich immer mehr an, aber gleichzeitig gibt es doch in EU Nordkorea diese Gegenbewegung, ne, wo alles nochmal niedergewalzt wird, wo der Kampf in Nordkorea, Brüssel. Ne, wo nochmal gegen Trump jetzt gegen Musk gekämpft wird weiter. Und
genau, so richtig. Auch, ne?
So, aber wo von der Leyen nochmal installiert wird.
Weißt heute. Du, wenn ich
womöglich,
wenn,
aber auch nicht.
Wenn ich, das werden wir sehen. Das wird dann, das könnt ihr ja nächste Woche drüber reden.
Das ist allein heute und die Trump-Rede ist heute.
Oh mein Gott.
Allein das.
Wir müssten eigentlich später eine zweite Aufzeichnung machen. Ja. Nee, aber wie gesagt, es ist einfach faszinierend, also was sich da immerhin andeutet. Und wenn ich jetzt hier an Europa denke, weißt du, was ich, da kommt mir immer dieses Bild von diesem japanischen Soldaten, der da irgendwo in einer Pazifikinsel gelegen ist und irgendwie 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch gekämpft hat. So kommt mir das mittlerweile vor. Das ist mittlerweile die Rolle Europas, ja. Also man scheint irgendwie nicht mitzukriegen, was da läuft. Und
das wäre dann wahrscheinlich auch die Erklärung für den Nancy Faeser-Move gegen Kompakt.
Das ist eine wunderbare,
oder?
Ja, das war wunderbar. Das hast du jetzt eine ganz herausragende Überleitung. Ich wollte darauf hinaus und du bist richtig gut darauf eingesprungen. Und ja, Kompakt, meine Damen und Herren, das ist, André, das ist ja, wir sind ja, meine Damen und Herren, wir sind ja auch ein Medium und ich sag mal, unsere DNA ist ja gewissermaßen die Delegitimierung dieses Staates.
Weswegen wir auch tatsächlich an dem Tag erstmal ein bisschen geschockt waren.
Ja, natürlich,
muss ich auch sagen. Geschockt. Also wenn man mit so einem Willkürakt, wenn man einfach mal einen Laden schließen kann mit diesen demütigenden Bildern dabei und ich weiß, wobei, ob die so demütig am Ende waren, weil der hatte ja ganz coolen Badeanzug an. Ne?
Morgen, ich fand das jetzt nicht schlimm.
Aber
Es ist schon krass alles. Mit Presse, allein das ist ja schon gegen das Gesetz. Mit Presse im Rücken. Ne?
Ja, aber daran haben wir uns doch schon alle gewöhnt. Ja. Welche großen, guck mal, das hattest du bei hier dem Reuss, hattest du das, hier bei den Reichsbürgern hattest du das, wo die Presse vorab schon informiert worden ist, da findet was statt, kommt doch mal vorbei, macht ein paar schöne Bilder.
Allein das ist ein Unregel.
Ja,
das ist aber inzwischen die Regel bei dieser.
Daran haben wir uns gewöhnt.
Bei dieser
genauso
Bande
wie es die Regel, genauso wie es die Regel ist, dass man bei zufälligen Straßeninterviews komischerweise immer SPD, Grüne oder Linken Mitglieder vor die Kamera zerrt.
Ja, das stimmt.
Das ist alles, also diese Inszenierung hier, die geht natürlich weiter und jetzt.
Aber wir waren ein bisschen geschockt. Ne?
Wir waren tatsächlich
ein bisschen geschockt, nach dem Motto, kommen die morgen zu uns.
Ja, ne? Genau.
Es ist ja. Das glaube ich jetzt inzwischen nicht mehr, weil wir das so ein bisschen doch nochmal tiefer analysiert haben und wir wissen, dass die sich auf den Verfassungsschutzbericht in ihrer kruden Argumentation beziehen, die dann mehrfach da beobachtet werden, erst als Verdachtsfall, dann als gesichert und hast nicht gesehen. Und so, das Ganze hat ja auch einen Vorlauf gehabt. Ja. Ne? So. Ist aber auch egal, ob jetzt wir betroffen sind oder andere. Aber jedenfalls hat man gesehen, okay, die können handstreichartig Presse schließen. Ne? Ja. Was ein Wahnsinn. So ist eigentlich schon eine neue Qualität. Ne? Das ist schon jetzt geht's ins Diktatorische. Ne? Ja. Aber muss ich sagen, jetzt so nach ein, zwei Tagen jetzt nach dem Ereignis, es ist schon interessant, wie viele Gegenstimmen es gibt.
Ja. Das ist enorm interessant. Das ist, glaube ich, auch das Spannendste an diesem ganzen Ereignis überhaupt. Also nicht nur, dass Nancy Faeser, wie sagt man so schön hier, ihre Maske hat fallen lassen. Nein.
Und die hatte ja gar keine mehr an.
Nein, ne?
Leider nicht.
Das müssen wir rausschneiden. Das könnte man uns irgendwie.
Wieso? Leider keine Maske anhatte?
Leider nicht. Ja, das könnte man. Ach, in diesem Rechtsstaat ist alles möglich. Ja. War jetzt auch nur Spaß mit dem Rausschneiden. Dafür können sie dich verklagen.
Ja, ich meine, dass die Frau hemmungslos war, das war ja immer klar. Ne? Aber das, sagen wir mal, dass ein FDP-Justizminister daneben sitzt und das Ding durchgehen lässt. Nun gut, die haben bei Corona auch alles durchgehen lassen. Aber es ist nochmal wieder eine neue Qualität.
Ne? Aber guck doch mal, ich meine, Nancy Faeser steht jetzt da gewissermaßen als die Person, die das alles verordnet hat. Also es ist ja eine Regierungsgeschichte. Ja. Also ich glaube nicht, dass Olaf Scholz oder der Justizminister oder weiß ich nicht wer, dass die nicht vorher darüber Bescheid gewusst haben. Die haben das mit Sicherheit wahrscheinlich auch gemeinsam beschlossen, haben darüber gemeinsam debattiert, was man denn da machen kann. Ich glaube, das ist ja auch schon, also diese Geschichte war ja auch schon, stand ja auch schon länger im Raum. Ich meine, 5. Juni irgendwas gelesen zu haben, da hat man dann eben da wurde diese Verfügung erlassen, dass man das doch bitte unternehmen möge. Und ja, ich habe jetzt hier mal ein paar Überschriften aus der Taz zum Beispiel. Ob Umsturzpläne reichen, nach dem Kompaktverbot wird diskutiert, ob die Maßnahme verhältnismäßig war. Ein Verfassungsrechtler sieht einen Missbrauch des Vereinsrechts. Und so geht es eigentlich wirklich durch relativ viele, sogar Linke und nicht originär.
Im Stern sogar.
Ja, genau. Also da wird eben darauf hingewiesen, dass sich die Innenministerin hier doch wohl vergriffen haben könnte. So, und wenn ich jetzt dem Interview Glauben schenken darf, dass Jürgen Elsässer gestern der Jungen Freiheit gegeben hat, beabsichtigt man seitens Kompakt jetzt ja in einem Eilverfahren dieses Verbot wieder rückgängig zu machen. So, und da sind wir jetzt alle, also da bin ich jetzt auch wirklich hochgradig gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Also ob das denn dann jetzt tatsächlich zu einem Eilverfahren kommen wird, also ob das Gericht das zulassen wird und welche Entscheidung dann am Ende getroffen wird. Und wenn, also ich sage jetzt mal, da muss man ja mal diese Eventualitäten versuchen zu berücksichtigen, was dabei herauskommen kann. Also entweder es kommt zu einem Eilverfahren und dann wird entschieden, entweder ja, das, was die Nancy hier gemacht hat, das hat alles seine Berechtigung, oder aber nein, Das war komplett gegen jegliche gesetzliche Grundlage. Das verstößt gegen alles und jeden. Also
ja, in mehrfacher Hinsicht.
In mehrfacher Hinsicht.
Also in Laien auch schon wirklich sofort erkennbar. Wobei man sich immer fragt, gut, bei Corona ist auch so viel passiert, was gegen das Grundgesetz war, ist aber durchgewunken worden weitgehend. Ne? Gut, da haben die sich aber auch immer auf eine Sondersituation berufen.
Ja, da
auf
ging besondere, es ja
um Leben und Tod. Leben und Tod und so weiter. Ne? Also das kann sie ja noch nicht mal ranziehen, ne? In dem Fall. Und das ist ja auf zweifache, ganz offensichtlich auf zweifache, also dieses Vereinsrecht kann da gar nicht greifen, ne? Schon weil es eine GmbH ist schon an den Haaren herbeigezogen. Und dann gegen die Presse einzusetzen, dafür ist das überhaupt nicht gedacht. Und die Presse ist eben grundgesetzlich ganz besonders prominent geschützt, ne?
Ja.
Wo schon jüngste Verfassungsgerichtsurteile gesagt haben, selbst wenn es gegen die Verfassung gerichtet ist, eine Pressepublikation oder Medienhaus. Selbst dann ist es nicht zu verbieten, weil die Pressefreiheit ein ganz großes Gut ist. Und das ist überhaupt nicht. Du kannst zwar einzelne Ausgaben dann, einzelne, was weiß ich, Heftausgaben oder eine Sendung oder so, kannst du mal sagen, die muss jetzt aber abgeschaltet werden. Aber du kannst nicht Presse zensieren, weil eine Zensur findet nicht statt. Er steht im Grundgesetz.
Ja. Aber.
So, aber die macht per Vereinsrecht unglaublich, ne? So. Deswegen eigentlich alle, die sich geäußert haben, alle, die da juristisch, Juraprofessoren oder so weiter, Prominente, die sagen alle, ja, geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Sogar einer der zwei ganz großen Presseverbände, der frühere Bundesverband Deutscher Zeitschriftenverleger, der heißt jetzt anders, sogar der hat eine sehr, sehr kritische Stellungnahme von sich gegeben und hat gesagt, das geht gar nicht.
Wobei ich tatsächlich ein Wortbeitrag habe ich gesehen von einem Juristen bei Welt TV, meine ich, oder was NTV, Welt TV oder NTV, ich bin mir nicht sicher. Der hat wohl gesagt, ja, aufgrund der Tatsache, dass ja Jürgen Elsasser mehrfach betont hat, er möchte die Regierung stürzen, er möchte das Regime stürzen, dass das schon keine Pressearbeit mehr ist, sondern dass das schon Aktivismus ist und dass man diese Aussagen dann in einem Prozess gegen ihn oder gegen seinen Verlag, gegen seine GmbH, dass man das gegen ihn wird ins Feld führen können.
Also mit solchen Aussagen kannst du einen Verein verbieten tatsächlich, wenn er das innerhalb eines Vereins sagt. Ja,
also wie gesagt, das hat dieser Jurist gesagt. Also der war die einzige, also das war jetzt die einzige Stimme, die ich vernommen habe, die sich da gewissermaßen weniger kritisch zu den Maßnahmen geäußert hat, die gesagt hat, ja, könnte theoretisch auch Aussicht auf Erfolg haben, die Maßnahme an sich, dass die Bestand haben wird, nachdem auch ein Gericht darüber entschieden haben wird. Aber das war jetzt halt eine. Ich denke so, die Mehrzahl der Stimmen derer, die sich damit auskennen, Steinhöfe beispielsweise, die haben ja sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass das wohl in der Begründung vor einem Gericht sehr, sehr problematisch sein könnte und sein wird. Und
Was du gerade schon angedeutet hast, was wir alle nicht wissen, wie lange dauert jetzt so ein Eilverfahren?
Genau.
Ne? Und womöglich ist es dann nur die erste Instanz, die vielleicht sogar nochmal zugunsten von Faeser entscheidet. Dann würden die ja weitergehen und müssen auch weitergehen. Wie lange dauert dann so?
Ja,
ist das jetzt 10 Jahre? Dann war es eben ein Schlag gegen rechts von Nancy Faeser. Ne? Weil das ist ja dann sowieso ganz egal. Wahrscheinlich schon 3 Jahre ist ihr ganz egal, weil sie dann nicht mehr Ministerin ist. Ne?
Ja. Also wie gesagt, wir sind gespannt, was passiert. Also wie schnell das jetzt mit dem Eilverfahren vonstatten gehen wird.
Aber ich fand es wirklich interessant, wie viele prominente Stimmen, wo ich es nicht erwartet hätte, sogar explizit sagen, ja, der Elsässer ist fies, ist böse, den mögen wir nicht. Und wir mögen den ja auch nicht. So in vielen Fragen. Ne?
Ja.
Oder seine Meinung nicht. Die Person kenne ich gar nicht. So. Das wird dann immer gesagt, der ist fies, aber das, was Nancy Faeser hier gemacht hat, so schlimm kann er im Leben nicht mehr werden, wie sie hier gerade den Rechtsstaat und die Demokratie angreift.
Ja.
Ne? Also das haben prominente Leute gesagt. Eigentlich in allen, sofern ich das richtig verfolgt habe, in allen Medien, außer den Staatsfunkern. Ne? Klar. ARD, ZDF, die haben das Ding durchgezogen.
Moment.
Durchgewunken.
Nee, bei RBB erschien tatsächlich RBB erschien tatsächlich die Überschrift rechtsextremes Magazin, Juristen bezweifeln Verfassungsmäßigkeit des Kompaktverbots. Ja. Also man kann hier vielleicht kurz zusammenfassend sagen, dieses Vorgehen scheint sich immer mehr und immer deutlicher als Schuss ins eigene Knie zu erweisen. Weil nun, wie gesagt, eine Nancy Faeser hier sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, was sie von den Grundrechten hält, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit, nämlich nicht viel. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass man da jetzt ja so den Finger in die Wunde hält. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Regierung. Es ist das natürlich nicht nur Nancy Faeser, die da jetzt als die, natürlich für viele wahrscheinlich ist jetzt Nancy Faeser so ein Feindbild, aber dieses Feindbild sitzt natürlich eingebettet, wird von ihren Kolleginnen und Kollegen gewissermaßen beschützt, unterstützt. Ich meine, ich habe auch, ja, ich glaube auch der Kanzler hat sich ja wohlwollend geäußert zu diesem Verbot. Regierungsmitglieder stellen sich hinter die Entscheidung und das wird Auswirkungen haben. Ja. Also die Ampel, die ja jetzt mittlerweile bei 31% in den Umfragen steht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Zustimmungswerte in naher Zukunft großartig beflügeln wird. Und dazu muss man sagen, was ich auch nicht glaube, dass das die Zustimmungswerte jetzt zwingend der CDU wird beflügeln können. Ganz im Gegenteil, die CDU hat sich ja auch schon sehr, sehr wohlwollend geäußert. Ja, endlich wurde hier mal was gemacht.
In einem Umfeld, das ist ja das Unvorstellbare, ne? In einem Umfeld, wo so viel Kritik laut wurde, ja, ne? Nicht nur in wirklich dezidiert alternativen, ja, Medien, sondern auch im Mainstream sogar.
Ja.
In diesem Umfeld steht die CDU sich hin und sagt, boah, super, Schlag, ja, gegen rechts.
Genau.
So, und Antifa, die, Nancy, wir sind an deiner Seite.
Die einzige Partei, ne, die AfD, die sich dagegen, also was heißt, die hat sich, man beobachtet es kritisch. Ne? Also ich glaube, Alice Weidel und Tino Chrupalla haben da eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben, in der sie diese Vorgänge deutlich kritisieren. Und da gab es aber auch eine zahlreiche AfD-Politiker, also haben jetzt mittlerweile zig Videos die Runde gemacht, die da wirklich eben hier von Verfassungsbruch sprechen, sich da, ne, und eben, wie gesagt, da schon ein bisschen deutlicher werden, als es jetzt Alice Weidel und Tino Chrupalla gemacht haben. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wird jetzt die AfD davon profitieren können? Ich könnte es mir vorstellen. Also das ist jetzt wirklich so ein Skandal, ein richtiger Skandal, kein inszenierter Skandal, kein Skandal wie Potsdam 2.0, ja, den man den Leuten so aufs Brot geschmiert hat, den Leuten erklärt hat, was, also wirklich, wir sprachen ja eben von Inszenierungen, dass also wirklich eine formvollendete Vollinszenierung gewesen ist, von vorne bis hinten durchchoreografiert mit, weiß ich nicht, Medien, mit Politik, mit dem Korrektiv, ja, Magazin und so weiter. Das ist jetzt anders. Das ist jetzt, da wirkt auf mich zumindest nichts choreografiert. Da kommt einfach die Nancy Faeser daher und haut hier auf den Tisch. So ist es jetzt. Und
ja,
der Schock ist groß bei allen.
Ja. So, und du hast recht, auch das war ganz gut, wie du das eingeleitet hast. Es ist ja nicht nur, dass jetzt die Chefin des Geheimdienstes in Amerika und diese zwei Polizistinnen kritisiert werden, sondern man fängt so langsam an, das Gesamtbild zu kritisieren. Ne? Und genauso ist es mit Faeser. Ne?
Ja, das wird, ich glaube, das könnte tatsächlich gravierendere Auswirkungen haben als diese, wie gesagt, Potsdam 2.0-Geschichte. Mhm. Die hatte ihre Auswirkungen, aber es hat wirklich viel an Pressearbeit gebraucht. Es hat wirklich das ganze System gebraucht, um wirklich dahin zu kommen, wo es dann am Ende gelandet ist. Also der Effekt war ja der, man hat der AfD, man hat die AfD reduzieren können in den Umfragen. Ich weiß es nicht, wo sie bei der EU-Wahl stand. Ich glaube, 21% stand sie im Dezember und dann 16% jetzt im Juni. Das ist ja schon mal, da ist was geglückt. So, aber es war halt enorm viel Mühe nötig. Also es war ein enorm großer Aufwand nötig, um der AfD diese 5% zu nehmen. Da hat ja nicht nur Potsdam 2.0 ausgereicht, es musste ja noch Büstron, es musste ja noch Höcke, es musste ja noch Krah hinzugezogen werden, es musste ja skandalisiert werden, noch ein Löcher. Wir erinnern uns an die erste Hälfte dieses Jahres, und die AfD war permanent, beziehungsweise ihre Mitglieder war permanent negativ in der Presse wurde permanent befeuert. Das hat jetzt komischerweise aufgehört. Mittlerweile hört man ja kaum was aus der Ecke AfD. Ich weiß nicht, ob es am Sommer noch, Sommerloch liegt.
Ja gut, aber Nancy Faeser zum Beispiel, das war schon auch, das diente auch schon wieder hier die AfD in diese Nähe zu rücken von genau, dem Verein, der da gerade verboten
richtig, richtig. Wurde. Richtig, ich war ja noch nicht ganz fertig. Aber es wir merken ja, also diese Aktion scheint sich ja jetzt wohl als Schuss ins eigene Knie zu erweisen, wenn wir jetzt gerade schon beobachten, wie doch die Stimmung in diesem Land zu sein scheint. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was Otto Normalverbraucher darüber denkt. Ich glaube, da sind die meisten wahrscheinlich nicht ganz so.
Ja, du musst natürlich wissen, genau, die allermeisten kennen ja das Kompaktmagazin genau. Nicht. Und die haben jetzt die haben natürlich in der Tagesschau gesagt bekommen, das sind jetzt die ganz bösen Jungs.
Genau.
Und da musste jetzt mal der harte Schlag ausgeführt werden. Und zumindest die das nur konsumieren, die kriegen auch weitestgehend diese große Kritikwelle gar nicht mit.
Gut, aber es wird ja, ich denke, schon einen großen Teil von Menschen geben, die eben auch, wie gesagt, Stern, Welt und so weiter, also die ganzen anderen Mainstream-Medien konsumieren, in denen dann eben doch diese Kritik laut wird. Also da denke ich schon, dass die Menschen hier doch zu einem recht großen Teil von dieser Kritik Wind bekommen werden. Ne? So, und also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt wiederum einen gegenteiligen Effekt haben wird auf die Umfragesituation dabei.
Hilft übrigens natürlich dem Elsässer, muss man dazu sagen, in dem Moment nicht besonders viel, weil der darf ja noch nicht mal jetzt weitermachen, weil das wäre Nachfolgebetätigung oder sowas. Ich glaube, dann wird er sofort eingeknastet. Also
er hat gewissermaßen Berufsverbot.
Er hat eigentlich Berufsverbot.
Er kann jetzt.
Und die große Frage ist, wie lange sowas dauert. Ist das jetzt 2 Wochen? Ne? Und danach ist er der große Sieger?
Ja.
Oder in 10 Jahren vielleicht, wenn er sowieso vernichtet ist in seiner wirtschaftlichen und kompletten Existenz, dann bekommt er recht gesprochen. So
ja, dann kann er dann rehabilitiert werden im Armenhaus.
Und bis dahin redet ja auch keiner mehr davon, muss man auch sagen. Ne? Bis dahin redet ja auch keiner mehr vom
Kompaktmagazin.
Das ist jetzt ein paar Tage so und dann ist das Ding durch. Ne?
Weil dann irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Davon kann man ausgehen in diesen Zeiten, dass solche Skandale nicht lange währen, weil ja schon der nächste Skandal in der Tür steht. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, dieser Skandal, der hat ja, das betont man ja auch, historische Ausmaße. Weil so etwas, das ist ein einmaliger Vorgang. Hier in Deutschland hat es das seit der Gründung der Bundesrepublik vor 75 Jahren nicht gegeben. Also damit wurde jetzt, wie sagt man so schön, ein Präzedenzfall geschaffen. Ja, und das bleibt, glaube ich, haften. Und weißt du, jetzt komme ich mit der Nachricht, mit der ich dich überraschen wollte.
Du wolltest mich doch noch überraschen, genau.
Genau. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte die Bundesregierung dazu verurteilt, die Protokolle des Corona-Krisenstabs herauszugeben. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ zeigen sie einen maßlosen Einkauf von Desinfektionsmitteln und eine fragwürdige Bevorzugung der Türkei. Neue Maskenvorwürfe kostete eine Spanmail 470 Millionen Euro. Es sind ja vor knapp einer Woche, also ist diese Nachricht durch die Weltgeschichte gegangen. Und diese Corona-Protokolle, die eigentlich echt spannend sind, was da so alles drinsteht. Ne? Über die hat keiner gesprochen. Ich habe einen Artikel gefunden, und zwar diesen.
Okay.
Diesen einen bei der Tagesschau vor 7 Tagen. Sonst Schweigen im Wald. Mhm. Corona-Protokolle. Aber die Leute sind jetzt beschäftigt mit dem Kompaktmagazin, das verboten wurde.
Dem, was
wurde.
In Amerika da so passiert, ne?
Ja. Also ich wollte das nur noch mal einwerfen, dass hier auch noch ganz, ganz andere Dinge passieren und dass dieses, weiß ich nicht, dieses Kompaktverbot, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Stück weit Ablenkung sein könnte, ne? Weiß man nicht. Hm. Oh, übrigens, Umfrage, wo wir ja gerade beim Thema waren. Angenommen, Sie könnten den deutschen Bundeskanzler direkt wählen. Für wen würden Sie sich entscheiden? Zur Auswahl standen Scholz, Merz, Habeck, Weidel, keiner davon. Hast du eine Ahnung, wo die Umfrageergebnisse so ungefähr liegen könnten?
Aber ich vermute mal, keiner davon liegt vorne, könnte ich mir vorstellen.
Keiner davon liegt was?
Ist wahrscheinlich erster Platz, am meisten genannt, könnte ich mir vorstellen.
Also keiner von denen ist tatsächlich erster Platz, 22%.
Das war jetzt so mein Gefühl.
So, und was schätzt da so ein Habeck?
5, 4?
So eine Weidel?
16, 17?
März?
18.
Und Scholz?
Ja, das ist eine gute. Ist Scholz vor oder nach?
Ja, ich meine, du hast jetzt. Ja,
aber der kommt nicht hin, ne?
Du musst schon 78% ungefähr verteilen.
Ja.
78% wurden ja noch auf diese 4 Kandidaten
verteilt. Oh, wei, schwierig, ja. 4, genau. Dann bist du ja.
Ja, machst du einfach mal so.
Da bist du ja aber bei knappen 20 durchschnittlich, ne?
Ja, so.
Aber du sagst doch, 22 war schon das Höchste.
22, keiner davon sind 22. Also der hat schon mal gewonnen. Also es gibt keinen, der über 21.
Ja gut, dann ist es, dann kann es ja nur so sein, dass, was weiß ich, wenn März vielleicht der März der zweite 21,
ja.
Dann kommt schon Weidel mit 20 so ungefähr. Ja. Und dann haben die beiden, dann kommt wahrscheinlich Scholz mit 19 und Habeck mit 10 oder so, sagen wir mal.
Ja, ich hätte das mit den 22 nicht sagen dürfen.
Ja.
Ja, verdammt.
Aber nee, ist aber, wahrscheinlich aber, so in der Richtung?
Aber es ist tatsächlich so, Alice Weidel kommt auf 18%,
ja.
Was ich ziemlich beeindruckend finde, da sie ja die unbeliebteste Politikerin seit Menschengedenken sein soll. Habeck kommt auf 15, Scholz kommt auf 15 und Merz kommt auf 21%.
Ah, okay.
Das ist also auch da muss man mal sagen, interessant. Also 18% für Alice Weidel.
Aber dann, Moment, was sagst du, 15 für Scholz und für Habeck?
15 für Scholz und 15 für Habeck.
Sind ja immer noch 30%, die beiden dann als
Kanzler. Ja, das ist halt der Anteil derer, die hier immer verstrahlt bleiben werden. Und die,
ja.
Das sind auch die Leute,
andererseits
die,
muss man sagen, Merz ist ja nicht besser.
Nee. Ja, aber.
Dann ist der Anteil
aber,
schon noch ein bisschen größer.
Ich meine, das Problem bei Merz ist ganz einfach, dass er jetzt nicht in der Regierung sitzt, um wirklich beweisen zu können, um wirklich jeden Tag einen Beleg dafür zu liefern, dass er es nicht kann oder nicht will. Ne? Deswegen, das ist sein Vorteil. Ne? Kann man nichts machen.
Boah, jetzt haben wir wieder die beiden Seiten. Ne?
Ja, haben wir wieder die beiden Seiten. Ja, ja,
ja.
Boah.
Wie haben wir eigentlich?
Jetzt haben wir schon eine Stunde 21 und wir haben
Hund,
hier.
Der Hund muss raus.
Der Hund muss raus. Ja. Ja, es war ja wieder. Oh, wir haben heute gar keine Werbung gemacht.
Oh. Dabei hast du dir doch so viele Notizen gemacht.
Dabei habe ich mir so viele Notizen gemacht.
Etwa mit einem Stift von Hörner?
Aber natürlich, denn
Freiheit schreibt man mit.
Nochmal von vorne.
Haha, Freiheit schreibt man mit. Also viel besser schreiben diese Stifte und als sehen sie aus, als wir singen können. Ne?
Das ist die Hitze.
Wir haben den
Lüfter gar nicht angemacht.
Die sind im Gegensatz zu unserem Gesang, sind die fantastisch, diese Stifte.
Ja.
Ja, die sollten Sie testen, die können Sie verschenken, die können Sie selber benutzen, schreiben damit wie von selbst mit den Stiften der Firma Hörner, unseren Freunden der Firma Hörner. Einblendung jetzt.
Einblendung
jetzt. Weil wenn Sie da draufklicken und wenn Sie da was bestellen, dann sollten Sie unbedingt bei Bemerkung Freiheit 10 eingeben. Dann bekommen Sie nämlich noch 10% Rabatt auf diese wunderbaren Stifte.
Mhm.
Oder auch Arbeitsmappen oder ähnliches.
Ja.
Ja, dann haben wir noch unser Haarpflege-Set. Ne? Einblendung jetzt. Auch das können Sie bestellen, weil dann sind Sie so gepflegt wie wir.
Genau. Und riechen wie wir.
Das ist das Bartöl, was ich selten benutze, aber Martin etwas mehr.
Ja.
Ist wunderbar. Das ist das Shampoo, was ich auch nicht so oft benutze. Ist aber auch gut. Martin kennt das.
Und das ist das Rasierwasser.
Was ich jeden Tag benutze.
Ich aber nicht.
Es ist sehr schön. Es ist auch nur Naturstoffe. Ja. Nur weiß ich gar nicht.
Weiß ich nicht.
Ist jedenfalls handgemixt für uns von unserem Lieblingsbarbier aus Oldenburg.
Ist Glycerin ein Naturstoff?
Ja, deswegen. Wo ich sagte, kam mir auch so vor, es könnten doch Chemikalien sein. Ne, in irgendeiner
ja, Form. Natürlich. Es ist aber, wie gesagt, ein wunderbares, erfrischend libertäres Geruchserlebnis, das Sie sich da gönnen. Ja, ansonsten. Worauf haben machen wir
Bücher?
Bücher, ja, das sind genau. Die Neuerscheinungen.
Die neuen Bücher, wir haben die ja, wir stellen die jedes Mal. Sie sehen die, das sind zwei Bücher von Karl-Aus Gebauer, unserem geschätzten Autor, den Sie nicht verpassen sollte. Eins beschäftigt sich ganz zeitgemäß mit Friedrich August von Hayek anlässlich seines 80. Geburtstages
Nee, Erscheinen dieses Buches.
Erscheinen von The Road to Serfdom oder wer?
Ja, genau.
Ja, ja. Und das andere ist,
jetzt?
Ja, das andere ist von Guido Hülsmann, ein ebenso geschätzter Autor von uns. So ein bisschen so eine Einführung, Grundlagenwerk in libertäre Gedanken.
Einblendung
und jetzt. Und ein Kongressband noch von Carlos Gebauer mit schlauen Gedanken von verschiedenen Leuten. Ich glaube, inklusive dem Fürsten von Liechtenstein oder seinem Bruder. Ich weiß gar nicht. Prinz, ja. Ja.
Einblendung genau. Jetzt.
Auch das sollten Sie nicht verpassen. Vor allem aber, wenn Sie noch nicht Leser des einzigen seit 27 Jahren bestehenden libertären Magazins
noch
in Deutschland
sind. Noch nicht verbotenen
libertären Magazins sind. Dann sollten Sie jetzt ein Probeheft bestellen oder gleich ein Abo oder ein Schnupperabo. Ne? Unverbindlich, eigentümlich frei. Sollten Sie dann unbedingt mal antesten. Ja? Genau.
Zwingend.
Zwingend.
Ja, das war er dann wieder. Der Werbeblock zum Ende dieser Sendung.
Da wir noch diesmal noch nicht die Motorsäge benutzt haben, können wir zum Abschluss auch nochmal die Motorsäge benutzen.
Ja, genau. Herzlichen Gruß an Carlos Gebauer. Danke dafür. Ja, für mich ist ja jetzt erstmal Schluss, ne?
Du hast Urlaub, wir müssen mal gucken, wie wir das aufrechterhalten hier.
Ja, genau, richtig. Also wie gesagt, ich bin jetzt...
Also mindestens einmal werden wir es machen müssen. Vielleicht
schaffen wir sogar beide Wochen. Ich weiß jetzt nicht, wie du und wie Sascha ihr das handhabt. Also, Heft ist ja jetzt durch.
Wir werden das
jetzt
schon irgendwie
hinbekommen. Viel Zeit. Ja, wie gesagt,
es sind ein paar Sachen liegen geblieben. Aber
ach ja, stimmt. Ja, ihr habt ja auch noch Vorbereitungen zu treffen. Ne? Erstmal für... Oh, Einblendung jetzt und zwar
die große Eigentümlich-Freikonferenz
in
Usedom, die meinst du?
Die meinte ich jetzt tatsächlich erstmal nicht. Ich meinte erstmal den Bürgergipfel und dann meinte ich die große EF-Konferenz. Wir haben jetzt einen Titel, ne?
Wir haben einen Titel.
Ja, Chaosjahre.
Chaosjahre. Irrwege und Auswege.
Genau.
Darum wird sich alles drehen mit hochkarätigen Rednern, die sie woanders vergeblich suchen werden, die sie auch noch abends an der Theke
beim Bier,
in Schnaps, ein Gespräch verwickeln Cocktail könnten.
Oder auch einer Milch, wie sie möchten. Ja, das ist jedes Mal ein großes Ereignis. Ja, da habe ich jetzt aber Einblendung jetzt nicht gesagt. Also müsste jetzt der Sascha... Oh, da
muss er jetzt aber improvisieren.
Jetzt muss er improvisieren.
Also wenn es jetzt erst kommt, wundern Sie sich nicht.
Genau, also ja... Er kann ja
es ist
zweimal
warm hier, ne?
Kann ja hier, was ist, ja, es ist.
Wir haben uns auch ein bisschen warm gequatscht.
Ja, mir tut der Hintern auch wieder so furchtbar weh, das ist unfassbar. Ja, also die Wärme, die wirkt sich schon aus auf das Gehirn, ne? Das funktioniert nicht so, wie es sollte. Na, wie dem auch sei. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann hoffentlich in 3 Wochen wieder.
Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche schon wieder.
In diesem Sinne, alles Gute, bis dann und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.